Machtstreben, Durchsetzungsstärke und mal richtig auf den Tisch hauen. Das schien alles aus der Mode gekommen zu sein. Aber mit Trump und anderen kommt das wieder stärker in den politischen Vordergrund.
Was das für Unternehmen und das Zusammenleben in den Unternehmen bedeutet und ob es sogar Studien dazu gibt, dabei sprechen wir in dieser Folge der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
So ist es.
Tom, den Deutschen war nach dem Ampel aus im Winter offenbar nach echter, knackiger Führung. Ist der markige Merz der Bastardkanzler, auf den viele gewartet haben?
Also das ist auf jeden Fall der Kanzler, auf den viele gewartet haben. Ob er inzwischen angekommen ist, das wage ich zu bezweifeln. Natürlich hat Merz, und ich meine, wir haben das hier in der Nahbetrachtung auch schon in vielen Folgen mal immer wieder besprochen, dass Politiker darauf achten müssen, zunächst einmal die eigene Klientel zu motivieren und zur Wahl zu kriegen. Und da hat Merz natürlich schon mit solchen Aussagen wie links ist vorbei und so weiter, hat er natürlich durchaus markige Vorlagen geliefert. Die Frage ist nur, ob er über diese Vorlagen hinaus geliefert hat. Und da habe ich so meine Zweifel.
Ja. Liegt das jetzt eher an den Inhalten? Also stören dich die Beschlüsse der Bundesregierung? Oder sagst du, das ist mehr die Kommunikation und wie die Sachen verkauft werden?
Es geht weniger darum, wie ich persönlich politisch dazu stehe, sondern mir geht es ja um die Kommunikation des Kanzlers. Und da muss man sagen, er versucht immer wieder, sich als entschlossener, richtungsgebender Kanzler zu inszenieren, der sich nicht in endlosen Kompromissen verloren gibt und in seiner Generaldebatte gewissermaßen spricht er immer von mutigen Reformen und von Strukturänderungen und so weiter. Und er landet dann immer wieder in der Wirklichkeit, wo man sagen muss, okay, was haben wir denn jetzt da in der Ankündigung und was haben wir am Ende in dem, was auch tatsächlich geliefert wird? Und ich habe so den Eindruck, dass Friedrich Merz manchmal vergisst, dass er noch einen Koalitionspartner hat und dass er vor allen Dingen einen alternativlosen Koalitionspartner hat bei der derzeitigen politischen Situation. Und ich habe persönlich manchmal den Eindruck, die SPD regiert und die CDU darf sozusagen als Entschädigung dafür den Kanzler stellen.
Das ist eine interessante Überlegung. Ich habe aber noch eine Frage zur Kommunikation. Du hast gerade gesagt, er spricht von Strukturen, von Veränderungen. Sind das nicht auch alles, also gerade Struktur, Veränderungen, Herausforderungen und Probleme, sind das nicht heute extrem schwache Begriffe? Also wenn jemand so anfängt, dann würde ich sagen, boah, absolut. Das ist übliche Gelaber.
Absolut. Und meinesgleichens, Stichwort Kommunikationstrainer, haben mit dazu beigetragen, dass diese Begriffe so benutzt werden und dass sie uns jetzt im Endeffekt etwas verwässern. Und zwar, jeder, der auch nur ansatzweise mal Kommunikation im Unternehmen gemacht hat, kennt dieses, wir haben keine Probleme, wir haben Herausforderungen, ja, und das nimmt man so als Motivationssatz. Inzwischen ist es aber so, dass, wenn man so will, die Welt an allen Ecken und Enden brennt oder man hat zumindest das Gefühl, dass sie noch an weiteren Ecken brennen wird. Da rede ich jetzt nicht nur vom Krieg, sondern da rede ich auch von wirtschaftlichen Problemen, von Umweltproblemen, die wir haben. Also wir fühlen uns nicht mehr so wohl, wie das, ich würde mal sagen, Ende der 80er, Anfang der 1990er Jahre war. Und wenn wir jetzt allerdings noch den Leuten einen erzählen von, ja nee, wir haben da eine Challenge und die müssen wir schaffen, ja, so wie das in vielen Unternehmen auch noch so kommuniziert wird, dann gucken uns die Leute nur komisch an und sagen, hör mal, was erzählst du mir hier da eigentlich? Und nirgendwo schlägt es sich so schnell nieder wie in der Politik, wo wir inzwischen nicht mehr einmal im Monat eine Sonntagsfrage haben, sondern jede Woche mit neuen Umfragen bedient werden, so als sei das hier die nächste Hochrechnung um 18.01 Uhr.
Also da haben wir sicherlich auch eine Schieflage, was die Erwartungshaltung angeht. Ich habe da, Thomas de Maizière hat das letzten Winter mal gesagt, er hat gesagt, Bürgerinnen und Bürger kommen langsam mit so einer Lieferando-Mentalität. Ich hätte gerne was und dann soll das möglichst schnell geliefert und umgesetzt werden, missachtend, dass da noch viel Demokratie und andere Fragen damit dranhängen, unter anderem Koalitionsprobleme, Föderalismus etc. Da das richtige Maß zu finden, ist sicherlich nicht einfach. Ich mache mal die Kurve. Jemand, der meint, das Geheimrezept gefunden zu haben, sitzt auf der anderen Seite des Atlantiks, der nicht immer für seine Entscheidung gefeiert wird. Trump, da wird sicherlich viel kritisiert, aber auf der anderen Seite hinter vorgehaltener Hand oder ohne vorgehaltener Hand wird gesagt, boah, da passiert ja endlich mal was.
Das ist der Punkt, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Unternehmenskultur und die politische Kultur meiner Ansicht nach etwas diametral auseinanderlaufen. Wir haben auf der einen Seite in den Unternehmen etwas, was immer mehr auf Mitbestimmung und Gleichberechtigung und die individuellen Wünsche des Einzelnen sind sozusagen auch Auftrag an das Kollektiv, die es umzusetzen gilt und so weiter. Da sind sicherlich auch viele gute Dinge dabei. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Politik, wo man merkt, so funktioniert es nicht mehr. Und man möge es den Menschen in Israel und im Gazastreifen wirklich wünschen, dass der jetzt angekündigte Frieden tatsächlich auch Bestand haben wird, definitiv. Aber man muss sich natürlich auch anschauen, wie ist dieser Frieden zustande gekommen. Und da hat jemand einfach mal Härte gezeigt, hat gewissermaßen mit beiden Fäusten auf den Tisch geschlagen und auf einmal bewegt sich etwas. Und das ist natürlich auch ein Signal an andere Regierungen auf der Welt, zumindest an diejenigen, die durchaus diese Neigung haben, mal mit ein oder zwei Fäusten auf den Tisch zu hauen, zu sagen, schaut mal, eine Politik der Stärke und eine Politik, die ganz offen ihre Macht auch nach außen trägt, scheint ja zu funktionieren. Und wenn wir etwas bewegen wollen, dann lasst uns doch zu etwas mehr Stärke kommen. Das heißt nicht, dass ich persönlich das für den idealen Weg halte, aber das ist zumindest das, von dem ich meine, dass ich es derzeit beobachte.
Vielleicht kann man da einen Mittelweg finden. Also ich habe natürlich dann mal in die Führungstheorien reingeguckt, auch in Studien, die es dazu gibt. Da gibt es mehr Studien aus dem unternehmerischen Kontext als aus dem politischen Kontext, weil da natürlich die Rahmenbedingungen so aus wissenschaftlicher Sicht immer unglaublich schwer vergleichbar sind. Dass wir viele Politikerinnen und Politiker in unterschiedlichen Staaten haben, die sich mit einem hohen Machtbewusstsein verstehen, da brauche ich jetzt keine Studie für. Aber in Unternehmen gibt es immer mal wieder Führungsstile, die diskutiert werden und dann trainiert man wieder mal so ein, zwei Generationen auf genau diese Stile. Und da erlebt man natürlich auf der einen Seite immer mal wieder Trends, eine transformationale Führung oder mehr partizipativ, also das, was du auch beschreibst, eine sehr konsensorientiert. Und ich mache es mal etwas pragmatischer und sage, was erlebe ich in Unternehmen, wenn ich mit Führungskräften zu tun habe? Das ist auf der einen Seite Angst und Sorge, und zwar wirklich Angst, gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal etwas drastischer aufzutreten oder deutlicher aufzutreten. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil man keine Lust hat auf irgendwie pumpige Reaktionen oder irgendwie langwierige Debatten. Und dann zieht man sich eher zurück und sagt mal lieber nichts. Und der zweite Grund ist...
Also auch Vorgesetzte, ne?
Auch Vorgesetzte. Also ich habe noch nie so viel Angst gesehen wie unter Politikerinnen und Politikern. Und auf dem zweiten Platz sind Führungskräfte. Und danach kommt wirklich lange nichts. Und dann kommen phobische Patienten und alles, was damit zu tun hat. Also Angst ist ein extrem starker und komplett unterbeachteter Motor für Handeln.
Also um das jetzt hier nochmal klarzustellen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, du sprichst jetzt von der Angst, eine Entscheidung zu treffen.
Nein, nicht nur. Es gibt die Angst, eine Entscheidung zu treffen. Noch viel
oder unpopuläre Entscheidung zu treffen.
Auch das ist, auch die Angst ist durchaus vorhanden. Aber die größere Angst, die auch oft dann sofort geäußert wird, wie reagieren die? Und die können die Medien sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also je nachdem, wer einem dann persönlich, ich mach's mal richtig platt, auf den Keks geht. Das ist die größte Angst, die ich unter Entscheidern getroffen habe. Nicht kein Verlust irgendwie persönlichen Geldes oder Probleme fürs Unternehmen oder so. Es kommt erst ganz, ganz, ganz weit nach hinten. Sondern die erste Angst ist, wie werden die Menschen reagieren, gegenüber denen ich das vertreten muss? Das ist die größte Angst.
Ja, und das ist, glaube ich, jetzt auch der Punkt, das ist jetzt, glaube ich, auch der Punkt, wo wir sagen müssen, da gibt es eine gewisse Unschärfe, beispielsweise allein schon bei der Frage, holen wir die Leute aus dem Homeoffice wieder zurück ins Büro? Das ist ja derzeit etwas, wo man sagt, da läuft nun wirklich ein riesiger Graben durch die Belegschaften.
Das ist ein großes Problem für viele und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Einflussfaktoren, sei es Bequemlichkeit, Entfernung oder ein Leben, was man sich eben auf diese Sachen hin eingerichtet hat und auf der anderen Seite übertriebener oder adäquates Kontrollbedürfnis von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Also eine ganz komplexe Gemengelage. Da erleben wir ja, dass Entscheidungen durchaus getroffen werden und dann läuft der Betriebsrat Sturm oder ganze Abteilungen sagen, nee, so mit uns nicht. Und diese Entscheidungen sind ja interessanterweise Entscheidungen, die nicht persönlich überbracht werden müssen, denn die werden dann doch relativ zügig gefällt. Denn die Leute, die nicht da sind, die werden ja nicht zu Hause aufgesucht mit dem Hinweis, so bitte mal nächste Woche erscheinen, sondern das ist ja überwiegend schriftliche Kommunikation und dann geht es in den Slack-Runden und in den WhatsApp-Gruppen geht es dann mal so richtig rund. Das ist eigentlich eher unproblematisch. Also die problematischsten Entscheidungen sind die, die ich gegenüber jemandem direkt vertreten muss. Deswegen werden problematische Mitarbeitergespräche auch oft nicht geführt. Also ich mache es jetzt mal viel banaler. Ich habe ganz oft die Situation, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, da tanzen Kolleginnen und Kollegen dem Chef oder der Chefin Geschlecht völlig egal auf der Nase rum, mit was auch immer. Und er oder sie sagt nichts und wir leiden darunter, weil wir mehr arbeiten müssen oder uns die Kolleginnen und Kollegen fürchterlich auf die Nerven
gehen. Das drückt ja auch auf die Stimmung dann, ne?
Es ist ganz furchtbar. Es ist also ein ständiges Genöle und es liegt nicht an der Bequemlichkeit oder Uninformiertheit der Vorgesetzten, dass sie da nicht aktiv werden, sondern weil das einfach beknackte Gespräche sind. Die sind persönlich einfach unangenehm. Und ich führe mal die weite Kurve, damit wir wieder zur politischen Frage der Durchsetzungsstärke kommen. Durchsetzungsstärke heißt nicht nur, ich sitze irgendwo an meinem Schreibtisch im Eckbüro mit Aussicht und treffe unpopuläre Entscheidungen. Das kriegen meistens noch viele hin. Sondern ich muss das dann auch durchziehen gegen die Widerstände. Weil dann habe ich die Presse möglicherweise gegen mich, weil Leute entlassen werden müssen. Oder ich habe eine Niederlassungsschließung oder sonst irgendwas. Und ich treffe dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und der Betriebsrat sitzt mir dann auch noch irgendwie im Nacken. Und der sitzt dann im Zweifel auch persönlich bei mir im Büro. Oder man verabredet sich in einem Konferenzraum. Und dieses persönliche Gegenübertreten. Das ist für viele extrem schmerzhaft und dann immer wieder diese Angst, oh Gott, dann kommt wieder einer, der sich beschwert, weil das nagt. Und jetzt kommt der psychologische Effekt. Das ist der sogenannte Lästigkeitsfaktor. Unser Gehirn neigt dazu, das, was an negativen Rückmeldungen reinkommt, nicht nach Bedeutung zu priorisieren, sondern einfach nach Häufigkeit und Nervfaktor. Das heißt, wir setzen uns nicht hin und überlegen, okay, welche Shareholder sind da besonders relevant für mich, was hat große Folgen, wenn sich jemand aufregt, sondern man ist einfach genervt oder gestört dadurch, dass es eben großen Widerstand gibt.
Dann ist natürlich die Frage, sind Führungskräfte nicht mehr resilient genug? Also das muss ich als Führungskraft auch aushalten können ab einem gewissen Punkt.
Aushalten schon, das Aushalten kriegen viele ganz gut hin, das ist gar nicht das Problem. Es nagt aber trotzdem, also keiner möchte den ganzen Tag hören, wie groß die Fehlentscheidungen sind, die man jetzt mal wieder getroffen hat.
Ja, aber ich meine, wir haben zwar zum Homeoffice auch eine eigene Folge gemacht in der Nahbetrachtung, aber greifen wir es nur nochmal auf. Also wenn man jetzt flächendeckend ganz Abteilungen im Homeoffice lässt und man hat jetzt nicht zwingend internationale Teams, die zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten sozusagen gemeinsam an Projekten arbeiten müssen, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, diese Mitarbeitenden, die da im Homeoffice sind, 24/7, die müssen ja nicht auf demselben Kontinent sitzen. Die könnten ja auch auf einem anderen Kontinent sitzen und dafür die Hälfte arbeiten. So gesehen müssten doch auch Mitarbeitende den Wunsch haben, ihre Unverzichtbarkeit auch deutlich zu machen im Unternehmen.
Das kommt ganz immer auf den individuellen Marktwert an, den man dem zuschreibt. Und wir haben natürlich auch Mangelberufe, die sich ja unterschiedlich auswirken. Wenn ich mit Führungskräften spreche, die, das heißt man nichts mit Homeoffice zu tun, die im operativen Einheiten mit Menschen unter Lohngruppen zusammenarbeiten. Das klingt jetzt etwas robust, aber etwas abstrakt, sondern da geht es einfach um Leute, die im Bereich Bau, Reinigungspersonal, solche Sachen, also wo man relativ viele Personen, auch wenig Führungskräfte mit ganz viel operativen Einheiten und oft auch nicht besonders gut ausgebildet oder akademischer Kontext hat an der Stelle. So, und die melden mir zurück, und zwar in sehr großer Zahl, dass es ein großes Problem gibt, bestimmte Sachen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und solche Sachen durchzusetzen, weil sonst die Leute einfach wegbleiben. Also nicht kündigen, sondern eben der berühmte gelbe Urlaubsschein, den es heute ja nur noch digital gibt.
Ne?
Genau, die Krankmeldung Montag, Freitag und solche Geschichten, dass also wirklich Führungskräfte mittlerweile Sorge haben, in bestimmten Bereichen etwas markiger aufzutreten, weil der Kollege oder die Kollegin, scheint auch geschlechtsunabhängig zu sein, am nächsten Tag dann nicht mehr zum Dienst erscheint oder auf der Baustelle.
Also das sozusagen der mitarbeitende Protest mit Krankmeldung nach dem Motto, wenn ich mich ärgere, bleibe ich halt krank.
Genau, weil ich jetzt auf die Mütze kriege und fühle mich dabei nicht wohl, weil ich mich ungerecht behandelt fühle, gibt es ja in alle möglichen Richtungen, dann komme ich am nächsten
Tag. Aber wo setzt man da an psychologisch? Ich meine, das sind ja auch teilweise Dinge, die man ja dann vorhersehen kann. Und es gibt ja durchaus auch Vorgesetzte, die sagen, und bei dem, was ich Ihnen jetzt sagen werde, gehe ich mal davon aus, dass 4 bis 5 von Ihnen sich morgen wieder krank melden werden. Und dann tritt das auch tatsächlich so ein. Aber es ist dann für beide Seiten sowas von offensichtlich, aber es ändert sich dennoch nichts. Erklär es uns mal psychologisch.
Naja, also das ist schlicht Machtdemonstration von beiden Seiten. Eigentliche Sicht ist ja, dass der Arbeitgeber die machtvollere Position hat. So, jetzt ist das in vielen Bereichen nicht mehr der Fall, weil eben der Druck des Arbeitsplatzverlustes einfach nicht mehr groß ist, weil eben in dem Bereich Mangelberufe zum Beispiel herrschen. Und dann läuft diese Drohung, die vielleicht zu irgendwelchen Zeiten sicherlich eine veritable Drohung hat, läuft völlig ins Leere.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt bei jedem Konflikt die Stelle wechsle, dann muss ich ja spätestens nach dem dritten Wechsel, muss ich doch auch mal selber merken, dass das keine Methode sein kann.
Dann wurschtle ich mich dann so irgendwie durch. Also wir reden jetzt natürlich nicht, also ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir in vielen Bereichen über diese Bereiche, über die wir jetzt sprechen, es gibt viele Bereiche, die es aber nicht betrifft, aber die Bereiche, wo wir es sprechen, herrscht häufig entweder eine sehr schlechte Bezahlung im Vergleich zu anderen oder wir haben eine quantitative oder qualitative Überforderung, zum Teil auch Überbelastung, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, die eben dann dazu führen, dass die Arbeit so nicht gerne ausgeführt wird. Und ich würde Führungskräften an dieser Stelle auch sehr dringend raten, sich zuerst mal anzugucken, was da in dieser Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und das Erste, was man machen muss, ist eben die Bindung an die Tätigkeit, an das Team und an den Arbeitgeber zu erhöhen. Bitte kein Obstkorb. Sondern da muss man dann, und das ist richtigerweise angesprochen, schon psychologisch etwas tiefer graben. Weil jemand, der eine Bindung an das Team hat, der sagt, boah, ich kann jetzt nicht fehlen. Ja, dann muss die Kollegin mehr machen oder der Kollege. Oder ich möchte die Kollegen oder die Kollegin nicht hängen lassen. Der macht das auch nicht.
Ja, also ich finde den Obst- und Gemüsekorb gar nicht so schlecht, solange es nicht die einzige Maßnahme ist, mit der man sozusagen den Mitarbeitenden eine Freude macht. Hintergrundinformationen für Sie, für die Zeit nach dieser Aufnahme liegen hier auch 2 Mandarinen bei uns auf dem Tisch. Eine für MC, eine für mich. Also ist nicht so, dass wir nicht auch hier unser Obstkörbchen hätten. Aber kommen wir mal zum Obstkörbchen, zu einer etwas anderen Form des Managements. Und zwar der entscheidende Mann bei Amazon ist ja nicht mehr in dem Sinne Jeff Bezos, sondern wir haben da mit Andy Jassy einen entsprechenden CEO, der rigoros Management-Ebenen reduziert hat, der Performance-Messungen verschärft hat, bürokratiekritischer bewertet und vor allen Dingen auch massiv die Rückkehr ins Büro eingefordert hat. Ergebnis: höhere Effizienz je Mitarbeiter, aber natürlich auch massive Kritik, Stress und natürlich auch Unsicherheit bei der Belegschaft. Ist das etwas, wo man sagen muss, naja gut, aber die Ziele des Unternehmens sind nun mal Ruhm und Reichtum zu vermehren und nicht individuellen Lösungen Rechnung zu tragen?
Na, wie immer haben die toten Griechen da recht. Die sagten nämlich Meden Agan, Maß halten. Also das Maß im Sinne von Verbindlichkeit, von Strukturen schaffen, von auch einem Druck, Regelungen einzuhalten und effizient zu arbeiten im Vergleich zu individueller Weiterentwicklung und der Möglichkeit, eben auch den Beruf adäquat ausführen zu können. Mit einem adäquaten Ausmaß an Belastungen, das ist das Entscheidende. Denn du hast vollkommen recht, wenn man, ich sag mal, so einen Larifari-Stil einführt, wenn man das fachlich ausdrücken will, heißt das Laissez-faire-Führungsstil, gibt es tatsächlich ein Wort für, sich nämlich nur irgendwie drum kümmert, wenn die Hütte brennt und ansonsten lässt man das alles irgendwie so laufen. Ich nenne das immer führen wie Supermarktkasse, nächster. Und das führt natürlich auch zu nichts und auf der anderen Seite hinter jedem stehen und Mausbewegungen kontrollieren, das andere Extrem bringt es dann auch nicht.
Ja, das ist schon richtig. Aber schauen wir mal beispielsweise nach Ungarn. Viktor Orban zum Beispiel hat über Jahre das politische System sukzessive umgebaut. Beispielsweise die Gerichte beschnitten in ihren Möglichkeiten, hat auf die Medien Einfluss genommen und auch auf Verfassungsorgane, um sich sozusagen langfristig mehr Beinfreiheit zu verschaffen, um seine Entscheidungsfreiheit und Macht zu sichern. Das können wir jetzt gut finden oder nicht, aber das ist eine Beobachtung, wo wir natürlich draufschauen und sagen, das ist nicht gut, aber für ihn hat es natürlich entsprechende Vorteile gebracht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt man aus anderen Ländern Europas nach Ungarn schaut, dann sagt man, ja, aber da wird straff geführt.
Genau, ja? Das kann man jetzt
so. Und das ist auch das, was wir, Entschuldigung, was wir vorher bei Bolsonaro in Brasilien gesehen haben, was wir in Argentinien sehen und was wir natürlich auch ganz, ganz stark, und damit sind wir ja hier auch eingestiegen, bei Donald Trump und seiner Regierung sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja noch Kind des Kalten Krieges, also mit der Flinte am Zaun in der Kaserne Wache geschoben. Und damals haben wir gelernt, es gibt keinen Frieden ohne Stärke. Das ist ja, ich habe so das Gefühl, damals, als wir noch einen Warschauer Pakt hatten und die NATO-Länder, die sich mehr oder weniger unversöhnlich gegenüberstanden, das Gleichgewicht des Schreckens scheint funktioniert zu haben, ja. Und ich hatte das Gefühl, dass wir da in einer sichereren Welt oder weniger unsichereren Welt lebten, als wir das heutzutage tun.
Es ist in der Weltpolitik sicherlich so, dass wir eine schwächere Position als, ich sag mal, zutiefst demokratischer Staat, wenn ich mal den Begriff mal neu erfinden darf, haben. Die Mehrheit der Staaten wird autokratisch regiert. Und da müssen wir noch nicht mal gucken.
Also müssen wir es ganz offen aussprechen. Demokratien sind auf dem Rückzug.
Sie sind schwächer als andere. Also diese ursprüngliche Ideal, wir schaffen eine demokratische, eine rechtsstaatliche Struktur, die von bürgerlichen Freiheitsrechten geprägt ist. Das finden erstmal alle gut. Und zum Zweiten sichert das auch eine starke Wirtschaft und damit auch eine starke Position in der Welt, lässt sich heute so schwer aufrechterhalten. Das fühlt sich nicht schön an, wenn man in Westdeutschland groß geworden ist. Da müssen wir jetzt aber mal durch. So, und das andere an der Stelle ist natürlich, dass es mir natürlich als Medienkonsument auch so geht, dass ich denke, ich teile sehr, sehr viele Entscheidungen, die Trump trifft, nicht, wahrscheinlich sogar die allermeisten. Ja, also bei Wissenschaftsfreiheit dreht sich mir der Magen um, das geht überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, als Bürger eines Staates denke ich mir natürlich, boah, da passiert ja mal was, ja? Also während wir hier in Deutschland natürlich auch Jahre darauf warten, dass überhaupt sich mal irgendwas bewegt.
Ja gut, da passiert was, beispielsweise Gaza und Israel, da passiert was. Ja, es passiert aber auch etwas, dass man die Nationalgarde in die Städte schickt. Also da muss man natürlich sagen, dass das eine das andere nicht überstrahlt, ne?
Nein, also ich möchte auch nicht die Bundeswehr am Kölner Hauptbahnhof haben, die da irgendwie Reisenden kontrolliert oder Ausländer aus dem Zug holt oder solche Geschichten. Ja, also es sind alles weder Bilder noch Handlungsweisen, die ich in irgendeiner Form gutiere oder irgendwie positiv sehen würde. Ich habe mir natürlich darüber Gedanken gemacht, ne, was haben wir außer Jammern noch zu bieten. Bei den Führungstheorien gibt es einen relativ alten Schinken, der sich mit situativer Führung beschäftigt. Die also sagt, wir haben nicht einen Führungsstil, der immer funktioniert, sondern wir haben Führungsstile, die sich orientieren an der Art der Aufgabe und an dem, mit welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern man zu tun hat. Ich entwickle das jetzt mal mutig weiter. Wie gesagt, ein relativ alter Schinken. Und sage, Führung muss sich an der Situation orientieren, sowohl in Politik und als auch in Unternehmen. Wenn ich eine weltpolitische Situation habe, wo die europäischen Vertreter oft dastehen, als hätte die einer am Schulhof in der Ecke stehen lassen und die anderen eben sagen, wo es lang geht und sagt, komm mal hier einsteigen, los geht's, dann scheint diese Art von Führung nicht zu funktionieren. Die EU sieht unglaublich blass aus und ihre Vertreter in diesen internationalen Konflikten, wie zum Beispiel Gaza. Auf der anderen Seite gibt es aber auch außerhalb Handlungsprozesse, die eben eine große Vorsicht brauchen. Also wenn ich jetzt den Bildungssektor umbauen möchte, dann kann ich das nur, indem ich alle Beteiligten, allen voran die Leuten, die da arbeiten, mit einbeziehe in Veränderungen. Da kann ich nicht von oben sagen, machen wir jetzt morgen anders. Also das verstehe ich unter situativer Führung. Ich bin ein sehr großer Fan davon, dass Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Zeichne mich selber durch sehr große Ungeduld aus und würde da sicherlich auch eher Fehlentscheidungen tolerieren, als dass wie in vielen anderen Bereichen erstmal gar nichts passiert. Also mein Plädoyer, situative Führung.
Da beschleicht mich jetzt ein ungutes Gefühl. Die Frage ist natürlich dann, wenn situativ geführt wird, dann stoßen ja auch verschiedene Führungsstile sozusagen in zeitlicher Abfolge aufeinander. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Orientierung gibt es dann noch zum einen bei der Politik, den Bürgerinnen und Bürgern oder aber im Unternehmen natürlich auch den Mitarbeitenden?
Auf der einen Seite ist es ja so, dass diese Ambivalenz durchaus in der Gesellschaft auch getragen wird. Die tragen wir auch in uns. Auf der einen Seite wird beklagt, es würde nicht durchgegriffen, Politik sei nicht handlungsfähig und die Gerichte schon mal gleich gar nicht. Ich überspitze es mal. Auf der anderen Seite wird aber auch gesagt, wir sind alle zu unkritisch, die Bürger müssen sich erheben gegen die Regierung und gegen was auch immer da passiert. Das passt natürlich auch nicht zusammen. Ja? Zu sagen, wir hätten gerne eine starke Regierung, die soll aber bitte genau das machen, was wir gerne hätten. Also ich glaube, dass die Ambivalenz sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch Bürgerinnen und Bürger durchaus in sich tragen. Und ich glaube, dass das möglich ist. Und vielleicht kann man das auch gerade, und jetzt kommt der Vorteil da rein, im politischen Geschäft haben wir in der Demokratie glücklicherweise viele Handelnde. Ich kann ja auch die Rollen entsprechend verteilen. Und ich würde sicherlich dem Bundeskanzler Merz eher die markige Rolle zuschreiben. Aber der ist ja nicht alleine da im Dienst. Anderen, die vielleicht eher die partizipative und die konsensorientierte Rolle. Warum kann man das nicht mit mehreren spielen? Ich glaube, wir verschenken.
Das nützt ja nichts, wenn der eine was ankündigt und die anderen sorgen dafür, dass es dann so dann doch nicht kommt.
Nein, die situative Führung sagt ganz eindeutig, dass die Situation einen Führungsstil bedingt. Das heißt, ich kann nicht innerhalb eines Themas ein bisschen hin und her hüpfen, weil das macht die heute tatsächlich weg. Das macht keiner mit.
Also Sie hören es wahrscheinlich raus, MC hat mich zumindest damit noch nicht zu 100% überzeugt. Aber gehen wir nochmal aufs Politische. Stärke der Demokratie ist es ja, dass man auch an den Rändern, links wie rechts, entsprechende Meinungen aushalten muss. Ich sage jetzt nicht tolerieren muss, sondern aushalten muss. Und dadurch ist natürlich ein Spektrum abgebildet und wir sind weiterhin im Diskurs. Das funktioniert meiner Ansicht nach nur, solange wir auch bereit sind, diesen Diskurs in alle Richtungen zu führen. Wenn wir das nicht mehr sind, glaube ich, hat Demokratie da eine enorme Schwäche, MC.
Das auf jeden Fall. Also da sind wir im Moment überhaupt nicht gut drin. Also wenn ich jetzt uns meine, dann deutschsprachiger Raum, soziale Medien und reale Debatten, das ist jetzt damit umfasst, da lassen wir unglaublich nach. Was aber auch viel damit zu tun hat, dass sich viele Leute, weil sie frustriert über die Art dieser Diskussion sind, einfach zurückziehen und sagen, ich will mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Denn wenn man sich anguckt, wie viele Leute sich tatsächlich in sozialen Medien oder in realen Debattenräumen miteinander streiten, dann ist das ein verschwindend geringer Anteil. Also wir tun ja immer so, als wäre das eine Repräsentanz der Gesellschaft. Die Leute, die da verbal auf sich einhauen, auf den einschlägigen sozialen Plattformen, es ist eine extrem geringe Zahl.
Ja, aber der Lärm aus diesen Echokammern dringt dennoch nach draußen.
Das ist, genau, der hat eine große Auswirkung und der hat natürlich einmal zwei große Auswirkungen. Das eine ist, diese Debatten werden von vielen Menschen als unangenehm empfunden, also, da möchte ich nicht Teil davon sein. Und das zweite ist, es tun sich die entsprechenden Gräben auf. Und das Einfachste, wo man das sehen kann, ist natürlich bei der Zuordnung der Formulierungen, was durch entsprechende Akteure auch befeuert wird. Wir haben mittlerweile, ich würde sagen, auf den Seiten rechts, links jeweils so 30, 40 Wörter, die als Signalwörter fungieren, wo man dann weiß, oder wo man meint zu wissen, dass jemand dem einen oder anderen Lager zugehörig ist. Also die Liste mit Wörtern, die ich nicht mehr verwende, weil ich nicht in die eine oder Kategorie automatisch einsortiert werden möchte, wird jede Woche länger.
Das heißt, du fühlst wirklich eine Liste darüber und zensierst dich selbst?
Ich zensiere mich tatsächlich selbst, weil diese
Aber bitte nicht hier.
Natürlich nicht hier, aber diese Assoziationen, die das weckt. Ich nehme mal ein Wort, was nicht mehr oft vorkommt, um dann ein vernünftiges Beispiel daraus zu zimmern. Ja, das Wort Einzelfall. In den Zeiten 2015 bis 2018 konnte man das Wort Einzelfall in keinem vernünftigen Zusammenhang mehr benutzen. Oder das Wort Fachkräfte. Ja, wer Fachkräfte benutzt hat, zeigte schon, okay, ich benutze dieses Wort, um mich abwertend über Ausländer zu äußern. Ja, da war es schon in der einen Schublade drin. Und solche Formulierungen meine ich. Und da gucke ich natürlich, dass ich da jetzt nicht immer mitten reinlaufe, um nicht diese Assoziation zu wecken und dann interessiert sich keiner mehr für meine Inhalte, sondern...
Ja, wobei der Begriff Fachkräfte 10 Jahre später natürlich dann auch wiederum anders geframed ist. Genau, und dann spricht man tatsächlich über Fachkräfte. Also ich glaube jetzt nicht, dass du das Wort generell aus deinem Wortschatz gestrichen hast.
Nee, deswegen habe ich extra Beispiele genommen aus einer Zeit, wo das heute nicht mehr so eine große Relevanz hat. Aber wir sind viel zu schnell darin, bei Signalwörtern oder vielleicht auch Aussehen, wenn ich Leute real treffe, die zu kategorisieren. Und diese Kategorisierung, diese Rechts-Links-Kategorisierung führt zu einer Abwertung und Zustimmung. Und oft ist sie auch einfach falsch.
Ja. Ich habe mal mit einem Texaner darüber diskutiert, warum er Donald Trump so toll findet. Das war jemand, der in einer eher als links zu bezeichnenden NGO in Deutschland gearbeitet hat, als Amerikaner. Und das hat mich irritiert, dass er so für Donald Trump war. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann hat er durchaus ein paar Punkte genannt, wo er sagt, an den und den Punkten schiebt Trump tatsächlich etwas an. Und dann habe ich dagegen argumentiert, habe ein paar Beispiele gebracht, wo Trump aus unseren europäischen Augen komplett, nennen wir es mal neutral, merkwürdig wirkt. Und dann sagte er nur, that's entertainment. Ja, und das war dann sein Argument zu sagen, ja, das ist Entertainment. Wir Amerikaner, wir können das trennen. Ja, das ist einfach nur Show, it's for the media. Und aber da hat er einen Punkt, da hat er einen Punkt, da hat er einen Punkt. Und das hat mich dann schon etwas irritiert, weil mir das da auch nochmal deutlich gemacht hat, dass sogenannte harte Politiker viel besser Geschichten und Narrative liefern können als Politikerinnen und Politiker, die eher so als Ausgleichspolitiker wahrgenommen werden. Wenn wir jetzt mal so unsere europäischen Politikerinnen und Politiker anschauen, die wirklich auf EU-Ebene arbeiten.
Wir haben, ich komme da mal wieder zu meiner Angst. Ich vermute und ich habe da auch, glaube ich, ganz gute Evidenzen dafür, dass es sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker gibt, die sehr genau auf ihre Äußerungen achten, in Bezug darauf, von wem es nachher eins auf die Mütze gibt, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ne? Werde ich von der rechten oder linken Presse durch den Kakao gezogen in sozialen Medien, was passiert damit? Mir also eine enorme Vorsicht an den Tag legen, weil es einfach so entsetzlich unangenehm ist und deswegen eben auch deutliche und prägnante Äußerungen oft gar nicht mehr gemacht werden. Und ich glaube, dass es auch die Erfahrung von Politikerinnen und Politikern ist, wenn sie sich so wachsweich mit Infrastrukturproblemen und Herausforderungen äußern, einfach besser durch den Tag kommen. Das ist überhaupt nicht wünschenswert und ich bedauere das sehr, weil damit die Bürgerkommunikation auch extrem leidet. Aber ich glaube, es hat tatsächlich viel damit zu tun, dass die Kritik, weil sie eben so nagend, oft so persönlich und abwertend ist, einfach nicht mehr ausgehalten werden möchte und vielleicht auch Politikerinnen und Politiker zu wenig auf diese Situation vorbereitet sind. Also manche können nicht richtig gut formulieren, lassen sich nicht richtig gut beraten, machen sich zu wenig einen Kopf über Bürgerkommunikation, sondern konzentrieren sich extrem auf ihre Fachexpertise, die bei sehr vielen in einem hohen Maße vorhanden ist. Das habe ich tatsächlich auch sehr oft erlebt, die aber sich viel zu wenig Gedanken darüber machen. Da draußen sind ja Bürger, die sich auch für meine etwas sperrigen Themen interessieren müssen.
Ja, und die wahrscheinlich nicht 30 von 60 Arbeitsstunden die Woche sich damit beschäftigen, sondern die das irgendwo nur mal beim Surfen durchs Netz mit 3-4 Meldungen vielleicht wahrgenommen haben.
Und dann natürlich sich auch da zu wenig helfen lassen und das auch zu wenig beachten, weil Politikerinnen und Politiker nach dem deutschen Wahlrecht in sehr, sehr, sehr vielen Fällen ausschließlich von der Partei abhängig sind. Das ist eine Besonderheit unseres Wahlrechts. Wir haben ja kein reines Mehrheitswahlrecht. Das heißt, wenn ich für Partei XYZ nicht auf die Liste, Landesliste, kommunale Liste etc. komme, dann werde ich nicht gewählt. Dann ist auch fast egal, wie die Bürger mich da draußen persönlich finden.
Ja, sei denn, du holst deinen Wahlkreis direkt, ne?
Genau, und da seit der Wahlrechtsänderung ja auch nicht mehr jeder reinkommt, ist der Listenplatz noch ein bisschen wichtiger geworden. Und viele Politikerinnen und Politiker mit hoher Fachexpertise kennen kein Mensch, was ich persönlich auch bedauere, weil sie eben nicht in der Lage sind, ihre Fach-PS adäquat auf die Straße zu bringen. Aber das sind dann auch die, die, weil sie so wenig Erfahrung in dem Bereich haben, dann noch mehr Angst haben, oh, da könnte ja einer kommen und mich hart kritisieren.
Was heißt das jetzt für die Unternehmen? Ist das sozusagen die Abkehr von, wir nehmen auf jedes Individuum als Kollektiv gesonderte Rücksicht und gehen zurück sozusagen zur Belegschaft als Kollektiv in der Haltung, wie es jetzt darum geht, dem Unternehmen Reichtum und Ruhm zu mehren?
Ich glaube, dass die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgende sind. Und die muss man beide befriedigen und das ist nicht einfach. Zum einen möchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teil einer starken Organisation sein. Und eine starke Organisation wird von starken Leuten geführt. Die müssen das irgendwie deutlich machen. Ja, das kann also die oberste Führungsebene sein, das kann aber auch meine unmittelbare Führungsebene sein, also mittleres Management, wo ich dann auch gerne möchte, dass mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte meine Interessen gegenüber anderen Abteilungen vertritt. Und man sagt, hey, wir sind aber hier die Größten und die Coolsten. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, Teams zu formen und auf individuelle Bedürfnisse adäquat Rücksicht zu nehmen. Und wir hatten vorhin den Fall, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Kolleginnen und Kollegen beschweren. Auch darauf muss eingegangen werden. Das heißt, ich packe jetzt den Führungskräften, egal welcher Ebene, echt was auf den Teller. Ich sage, auf der einen Seite seid ihr Repräsentant eines Teams, entweder ins Unternehmen wirken oder nach außen wirken. Auf der anderen Seite müsst ihr euch um die Leute kümmern, dass sie am Ball bleiben. Und ihr müsst den Zusammenhalt fördern. Das ist ein bisschen mehr als ein Online-Meeting nach dem nächsten. Also ich weiß schon, dass das eine hohe Anforderung ist.
Das heißt also rein in die Präsenz für die Führungskräfte, rein in den aktiven Dialog. MC nickt gerade sehr heftig, das können Sie jetzt nicht hören. Ja, also rein in den Dialog, aber auch rein in den Dissens und mal aushalten, dass es dann von der Belegschaft auch mal Widerstände gibt, die sich aber dann wahrscheinlich nach 2-3 Wochen auch wieder gelegt haben. Das heißt also, für Führungskräfte müsste es etwas unangenehmer werden, deiner Ansicht nach.
Also Führungskräfte sollten nach innen und nach außen streitbar und diskursfähig sein. Das bedeutet, also auf der anderen Seite sage ich, wer sich aufregt und nörgelt, regt sich auch wieder ab. Ja, also wie du richtig gesagt hast, das geht nach einer Zeit tatsächlich vorbei. Aber Beziehungspflege gehört natürlich auch dazu. Wenn ich den Laden einmal in Unruhe versetzt habe, indem ich eine unpopuläre Entscheidung getroffen habe, muss ich den auch nachher wieder zusammenholen.
Ja, und man muss auch dazu sagen, mit einem Pott Kaffee in der Hand in Slow Motion durch den Betrieb zu gehen als Führungskraft, kann man machen, also sozusagen Management by Walking, ja. Verschafft aber dem Mitarbeiter noch nicht das Gefühl eines lockeren Führungsstils.
Nein, also der lockere Führungsstil drückt sich auch nicht in geöffneten oder geschlossenen Türen aus. Also da muss man das richtige Maß finden. Und was Führungskräfte oft ganz schlecht können, das habe ich auch festgestellt, die Rückmeldungen ernst nehmen. Also Führungskräfte denken manchmal, was mich nicht als Information umrennt, also wenn mich nicht einer ausdrücklich lobt oder ausdrücklich beschimpft, dann gibt's keine Mitteilungen aus der Belegschaft. Wenn ich so gar kein Gefühl dafür habe, wie die Teams arbeiten was da für Themen für die auf der Agenda sind, dann fehlt mir ein Informationsstrang. Und dann muss ich zusehen, okay, da bin ich vielleicht zu weit weg. Und da geht oft sehr, sehr viel auseinander.
Okay. Wir sind ja mit Donald Trump eingestiegen in diese Folge und ich finde, wir sollten auch mit Donald Trump wieder rausgehen. Kurz vor der Aufzeichnung hier ist mir noch über Nachrichtenfeed ein Zitat von Pete Hegseth, dem amerikanischen Verteidigungsminister, der umgetauft wurde in Kriegsminister, untergekommen. Und ich habe es im Originalvideo mir angeschaut und die Übersetzung ist, er hat Trump zu seiner Rechten sitzen. Und dann sagt Hegseth tatsächlich so etwas wie: Es ist mir eine persönliche Ehre, mitzuerleben, wie Sie führen und verhandeln. Mit Ihrer Stärke, Ihrer Fähigkeit, Handelsverhandlungen zu führen und persönliche Beziehungen aufzubauen, ist es auf der Weltbühne wahrhaft historisch. Zitat Ende. Mal abgesehen davon, dass man sagt, da ist vielleicht auch eine etwas große Schleimspur mit im Spiel, ist das auch etwas wie bestelltes Lob, was nach außen hin Härte auch suggerieren soll?
Das, was suggeriert werden soll, ist das, was Pete Hegseth jetzt gerade über Trump sagt, ist, dass es auch zutrifft. Unser Gehirn funktioniert ja so, je häufiger ich irgendwas höre, desto eher bin ich geneigt, das irgendwie für wahr zu halten, auch wenn ich beim ersten Hören sage, boah, das ist aber Schreck. Und natürlich soll das einfach das Bild in der Öffentlichkeit über Trump zementieren. Und das Interessante ist eben, welche Aspekte genannt wurden und welche nicht. Also in der Analyse würde man nachher sagen, worum geht's hier, was ist der Kern der Aussage? Und da geht's natürlich um Verhandlungsgeschick, um Durchsetzungskraft für das amerikanische Volk. Das steht im Vordergrund.
Also Führungskräfte, egal ob in der Politik oder in Unternehmen, können heute nicht mehr einen einzigen Stil fahren. Das sagt zumindest Diplompsychologin Maria Christina MC Nimmerfroh. Mag ich auftreten, reicht also alleine so wenig wie zuhören bis zum Abwinken.
Also insgesamt weniger neue Härte und Durchsetzungsstärke als neue, und da wird es ein bisschen anstrengend, neue Verantwortung, die Führungskräfte auf allen Ebenen in Unternehmen und Politik wahrnehmen sollen. Wir wünschen dazu ganz viel Mut, diese Verantwortung wahrzunehmen.
Ja, und das nicht nur in der Politik, sondern auch in den Unternehmen. Das war die Folge der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.